Wir sind hier zusammen, weil wir an den Tag denken, an dem unser Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Ein Kreuz, ein schreckliches Folterinstrument, ein furchtbarer Tod für den, der dort hing. Heute begegnet uns das Kreuz meistens in Form eines Schmuckstückes, das wir als Zeichen unseres Glaubens um den Hals tragen. Doch wissen wir noch, was damals auf Golgatha geschah, da am Kreuz? Das kleine Kreuz an meinem Hals, das steht mir gut. Man sieht es, wie es zwischen Knopf und Kragen blinkt. Es müssen ja nicht immer Perlen sein. Oft tut es auch ein Kreuz, das da an einem Kettchen schwingt. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich dort für alle kreuzigen ließ? Das kleine Kreuz an meinem Hals, das trägt sich gut. Nicht so wie das, an dem einst Jesus Schweiß vergoss. Da ist kein Dreck mehr dran und nichts mehr von dem Blut, das dort für dich und mich und unsere Schulden floss. Das war nicht prunkvoll, als er starb. Das war nicht schön. Das war für unsere Augen eher ärgerlich. Doch Jesus musste in die tiefste Tiefe gehen, damit wir selbst nicht gehen müssen, du und ich. Was ist mit dem Kreuz passiert? Ist es so blank poliert, weil du nicht wissen willst, was dort geschah? Was ist mit dem Mann geschehen? Hast du ihn angesehen, wie er am Kreuz hing? Für dich hing er da. Und alles das, was du noch heute am Halse hast, das nagelte man da am Kreuze mit ihm fest. Denn dein Versagen hing an ihm und deine Last, du wirst sie los sein, wenn du sie ihm überlässt. Das ist da am Kreuz passiert. Da wird es garantiert, dass, wenn du willst, dich von Gott nichts mehr trennt. Das ist da am Kreuz geschehen. Und das kann jeder sehen, wenn er in Jesus den Sohn Gottes kennt. Ich bete mit uns, wir neigen uns. Ja, Herr, hab Dank, dass du für uns diesen Weg gegangen bist. Und wir können gar nicht ermessen, was es für dich bedeutet hat, dein Leben am Kreuz zu geben für die Schuld dieser Welt. Danke, dass du das getan hast und dass wir frei werden können durch dich, frei von dieser Schuld, die auf uns lastet. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir heute in diesem Gottesdienst sein dürfen, um an diesem Tag daran zu denken, was du getan hast. Segne du dein Wort an uns. Lass es in unsere Herzen fallen, lass es mitgehen in unser Leben und Frucht bringen. Um deinen Segen bitten wir dich, sei du in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen.
Einen schönen guten Morgen euch allen. Als ihr hierher gekommen seid, müsstet ihr zwei Dinge entdeckt haben, die anders sind als sonst. Welche sind das? Sehr gut. Der Pastor trägt schwarz heute. Und das zweite? Wir haben leider vergessen, rechtzeitig die Heizung anzustellen. Und deshalb ist es wahrscheinlich etwas kühler als sonst. Aber ich werde versuchen, in der Predigt eure Emotionen und euch überhaupt als ganze Person so herauszufordern, dass euch auch so ein bisschen warm wird. Ist das in Ordnung? Sehr schön. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe zu Karfreitag. Heute ein besonderes Thema. Wir sind ja in unserer Reihe, vielleicht kann man das Bild gerade schon mal zeigen, super, in unserer Reihe auf Spur bleiben. Und wir haben uns schon mit einigen Themen auseinandergesetzt. Wer ist Gott? Was bedeutet es zu glauben? Also selber zu glauben. Wie glaubwürdig ist die Bibel? Was bedeutet Erlösung? Darum geht es am nächsten Sonntag. Wer ist der Heilige Geist? Was ist die Gemeinde? Was ist das Ende der Geschichte? Die Themen kommen noch. Und wir können diese Reihe nicht irgendwann einfach so beenden, ohne darüber nachzudenken, was falsch ist mit dir und mit mir. Und heute geht es deshalb um das Thema Sünde. Die Bibel sagt, Neid ist eine Wurzel vieler Sünden, selbst der Ermordung von Jesus. Ihr könnt das nachlesen, Matthäus 17. Dort heißt es, denn Pilatus wusste genau, dass das Verfahren gegen Jesus nur aus einem einzigen Grund angezettelt war, nämlich aus Neid. 1. Johannes 5, Vers 17, jedes Unrecht ist Sünde. Und das geht sogar so weit, dass wir sogar im Jakobusbrief lesen, wer das Gute sieht, und das Gute sehen wir täglich, wahrscheinlich an vielen Stellen, und es nicht tut, für den ist es Sünde. In unserer Gesellschaft ist es so, dass dieser Begriff ja meist auftaucht im Zusammenhang mit dem erotischen Kontext. Ich habe das in Hamburg oft erlebt, dass Leute gesagt haben, was, du bist in Hamburg? Ja, da ist ja die Reeperbahn die sündigste Meile der Welt. Mir ist aufgefallen in meinem Leben, je älter jemand ist, umso abstrakter redet er oder denkt er auch über die Sünde. Ein Beispiel, jemand hat mal zu mir gesagt, wenn man sündigt, dann tut man etwas, das man vor sich selbst nicht verantworten kann. Wenn man Kinder fragt, dann sind die Antworten meist sehr viel eindeutiger. Ich habe mal eine Umfrage auf einer Freizeit gemacht und da haben Kinder so im Alter von 9 bis 13, 14 Jahren Folgendes geantwortet auf die Frage, was denn Sünde ist. Böses Denken, Sachen beschädigen, Personen verletzen, Menschen töten. Und lass uns mal kurz bei diesem Gedanken bleiben. Menschen tun wirklich schlimme Dinge, wirklich böse Dinge. Und die Frage ist, auch heute an Karfreitag, warum ist es eigentlich so? Warum passiert so viel Böses in dieser Welt? Die Soziologen sagen nun, Menschen werden gewalttätig, wenn man sie unterdrückt, wenn man sie vernachlässigt oder wenn man ihnen Liebe entzieht. Also stell dir vor, da ist ein Vater, der sieht, dass das eigene Kind die Suppe nicht essen möchte. Und was macht er? Er nimmt das geliebte Kuscheltier und wirft es in eine Mülltonne. So etwas kann bei einem Kind Konsequenzen haben, dass du plötzlich jedes Verhalten ist erlerntes Verhalten, dass du irgendwann in deinem Leben vielleicht das Gleiche tust. Wenn Menschen also ungerecht behandelt werden oder unter schlechten sozialen Bedingungen leben, das verursacht Gewalt. Das ist heute so eine Meinung vieler Soziologen zum Bösen in dieser Welt. Aber es gibt auch andere Beispiele, bei denen genau das Gegenteil passiert. Nehmen wir mal Nelson Mandela, der 27 Jahre lang auf der Gefängnisinsel Robben Island lebte. Da kamen Kriminelle hin, Verrückte, auch Lepra, Kranke. 27 Jahre eingekerkert unter barbarischen Bedingungen. Viele sagten, das ist der Vorhof der Hölle. Aber Mandela ist nicht voller Hass und Verbitterung zugrunde gegangen. Und ich möchte euch zu Beginn Folgendes fragen. Was ist, wenn alle diese äußeren Bedingungen in uns gar nicht so sehr Böses verursachen? Was ist, wenn Umstände nur etwas vergrößern, was ohnehin schon da ist? Wahrscheinlich kennen einige von euch diesen Namen Adolf Eichmann, Oberleutnant, SS-Offizier, Nazi. Und 1961 wurde er im Fernsehen vor Gericht gestellt. Und ein Mann namens Yehiel Denur, ein jüdischer Schriftsteller, ein Überlebender des Konzentrationslagers, wurde zur Aussage gebracht. Und als man ihn an Adolf Eichmann vorbeiführte, kam es zu einem kurzen Blickkontakt und er brach in Tränen aus, er brach in sich zusammen und war sogar für einen kurzen Moment ohnmächtig. 22 Jahre später, 1983, interviewte ihn Mike Wallace und zeigte ihm noch einmal so die Aufnahme dieses Gerichtsverfahrens, die Aufnahme von seinem Zusammenbruch. Und er fragte ihn, was hast du gefühlt in diesem Moment, als du Adolf Eichmann gesehen hast? Und seine Antwort, Nein, ich habe nicht einmal Hass oder Furcht gefühlt. Ich hatte Angst um mich selbst. Ich sah, dass ich zu so etwas fähig bin. Ich bin genau wie er. Eichmann ist gar nicht mehr der mächtige Nazi, der den Holocaust inszeniert hatte, sondern als ich ihn sah, sah ich einen ganz normalen Menschen, wie ich einer bin. Und Welles beendete den Beitrag dann mit diesen Worten: Eichmann ist in jedem von uns. Jehiel de Nur brach also zusammen, weil er sich selbst gegenüberstand. Und als ich das las, habe ich so gedacht, boah, was für eine Aussage. Was für eine kraftvolle Aussage. Ist es möglich, dass sich in jedem von uns ein Adolf Eichmann befindet? Und das passt zumindest zu dem, was die Bibel sagt. Der Prophet Jeremia schreibt, das Herz ist trügerischer als alles andere und ist verzweifelt krank. Wer kann es verstehen? Und das würde erklären, was wir heute in der Welt sehen an Bösem, an Leid und an Traurigkeit. Und ich möchte dich persönlich fragen, gerade heute an Karfreitag, hey, weißt du, was in deinem Herzen ist? Weißt du, was in deinem Herzen ist? Hast du eine Ahnung davon, was da ist? Hast du dich jemals selbst gestellt und weißt du, was du dagegen tun kannst, gegen dieses trügerische Herz? Und ich glaube, es ist so bedeutsam, dass wir die Lehre von der Sünde verstehen. Und ihr werdet im Laufe dieser Predigt merken, warum das so wichtig ist. Und wir schauen uns heute die berühmteste und wahrscheinlich sehr die grundlegendste Stelle über die Sünde an, und zwar die Erzählung von der Schlange. Die ersten Menschen sind im Paradies und werden von der Schlange versucht. Wir bekommen eine Einsicht in das, was mit der Menschheit nicht stimmt. Und wenn wir uns diese Geschichte ansehen, dann werden wir entdecken, was Sünde im Kern bedeutet. Dass es nicht nur darum geht, oh, jemand hat ein Gebot missachtet, jemand hat sich falsch verhalten. Und deshalb schauen wir uns vier Bereiche an. Einmal, was ist denn das, was Sünde letztlich verursacht in unserem Leben, die Wurzel der Sünde, das Wesen, die Essenz, der Kern. Wir schauen uns an, was sind die Auswirkungen von Sünde in unserem Leben, im Leben aller Menschen. Und wir schauen uns an, okay, was ist eigentlich das, was wir tun können. Und ich lese uns mal diese zwei Texte vor. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr sie gern aufschlagen. Ansonsten, wenn euch die Schrift nicht zu klein ist, könnt ihr das gern hier vorne mitlesen. 1. Mose 2, die Verse 16 bis 17. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. 1. Mose 3, die ersten 9 Verse. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief: Adam, wo bist du? Was ist die Wurzel der Sünde? Sünde ist nicht einfach nur, du hast dich nicht regelkonform verhalten. Du hast gegen die inneren und äußeren Gesetze der Gemeinde verstoßen. Schauen wir uns an, was die Wurzel der Sünde ist. Vers 4, Unsinn, also die Schlange spricht hier, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und dazu nochmal diese anderen Verse, wo Gott gesagt hatte Folgendes: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, von allen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also was passiert hier? Gott sagt, esst nicht von diesem Baum. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Aber die Schlange kommt und sagt, dass sie nicht sterben würden. Also was ist die Nachricht der Schlange? Ich sage das mal so mit meinen Worten. Wenn du Gott gehorchst, er wird dich unten halten, er wird dich klein halten, wenn du Gott vertraust. Du wirst nicht wirklich glücklich sein. Er will dich einschränken. Er wird dich von den Dingen abhalten, die du brauchst. Wenn du von diesem Baum isst, wirst du besser, nicht schlechter. Dein Horizont wird sich erweitern. Du wirst dich mehr in die Richtung bewegen, in der du alles sein kannst. Was macht die Schlange hier? Was ist die Strategie? Die Schlange zielt nicht auf den Glauben ab. Sie zielt nicht auf den Glauben an die Existenz Gottes ab. Die Schlange versucht nicht, den Glauben zu zerstören. Viele glauben heute an Gott. Worauf zielt die Schlange ab? Was will die Schlange zerstören? Und dazu müssen wir uns diesen ursprünglichen Befehl ansehen. Ganz am Anfang sagt Gott zu den Menschen: Von allen Bäumen dürft ihr essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ich war mal auf einer Freizeit mit jungen Leuten und als ich diesen Text vorlas, meldete sich jemand und sagte, hey, das ist ja wirklich das Paradies. Also du darfst alles tun, nur von einem Baum nicht essen, also das ist wirklich das Paradies. Also nicht 10 Gebote, nicht 20 Dinge, die du zu tun oder zu lassen hast, sondern eine einzige Sache. Fass diesen Baum nicht an. Ganz simpel. Und Gott gibt hier keine Begründung. Gott sagt nur, was passieren würde, was die Folge wäre. Aber der eigentliche Grund für die Strafe wird nicht angegeben. Warum darf der Mensch keine Erkenntnis von Gut und Böse haben? Oder warum steht der Baum im Garten, wenn man nicht davon essen darf? Was intendiert Gott mit diesem Verbot? Wisst ihr, wenn du heute jemandem sagen würdest, bitte iss nicht so viele Kohlenhydrate, dann ist jedem klar, hey, du wirst zunehmen und du lässt die Finger davon. Aber Gott sagt hier nicht, oh, wenn ihr davon esst, das wird die Menschheit zerstören, das Böse wird in die Welt kommen, Beziehungen gehen in die Brüche. Nein, das tut Gott nicht. Denn was würde passieren? Wir würden aus Angst heraus Dinge tun. Wir würden ihm nicht wirklich vertrauen. Du würdest gehorchen, nur weil du Furcht hast. Du würdest Dinge tun, nur aus Angst vor den Konsequenzen. Du würdest etwas tun, aber letztlich nur, weil du selber davon profitierst. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, und zwar aus Liebe. Und das ist das, was Satan hier macht. Er zerstört unser Vertrauen. Und das ist die Lüge, die in jedes menschliche Herz übergegangen ist. Diese Lüge, hey, Gott wird sich nicht wirklich um mich kümmern. Gott ist nicht wirklich liebevoll. Gott will mich klein halten. Ob du religiös bist oder nicht, das ist in deinem Herzen. Ob du glaubst oder nicht, diese Lüge ist in deinem Herzen. Ob du moralisch bist oder nicht, sie ist in deinem Herzen. Es gibt einen bekannten Prediger namens Sinclair Ferguson, der liebt es, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, so diese Lüge der Schlange, dieses Misstrauen, was gesät wurde. Und erzählt in einer Predigt eine passende Geschichte dazu. Und ich finde die sehr eindrücklich. Und er sagt, stell dir einen Vater vor mit einem kleinen Jungen und stell dir vor, wie der Vater mit seinem Jungen kurz vor Weihnachten in einen riesigen Spielzeugladen geht. Und sie gehen durch alle Gänge und er sagt zu seinem Sohn, hey, siehst du das da drüben? Und hast du das schon gesehen? Würde dir das gefallen? Und der Junge antwortet, hey, oh Papa, das wäre so ein Traum. Und ich würde das so gerne haben. Und der Vater fragt, hey, möchtest du das? Und dann am Ende des Ladens sagt der Vater, Sohn, ich möchte dir zeigen, warum ich dich hierher gebracht habe. Ich möchte, dass du weißt, dass du nichts davon bekommen wirst. Ich werde dir nichts von dem kaufen, lass uns nach Hause gehen. Und Sinclair sagt, dass jeder Mensch im Wesentlichen glaubt, dass das der Fall ist. Dass Menschen glauben, dass Gott so ist. Unser Herz tickt so. Stell dir mal vor, morgen würde dir alles in deinem Leben genommen, alles Materielle. Glaubst du dann sofort, dass Gott sich liebevoll um dich kümmert und dass er dich auch trotzdem versorgen wird? Oder bist du krampfhaft bemüht, irgendwie mit dazu beizutragen, dass du alles wieder bekommen kannst? Der bekannte Psychologe Eric Erickson, der hat ein berühmtes Buch geschrieben, Kindheit und Gesellschaft. Und er sagt, wenn ein Kind nicht lernt, Vater und Mutter zu vertrauen, dann wird es für den Rest seines Lebens diese Gefühle haben, ich bin alleingelassen, vernachlässigt, ich bin allein. Und es ist sehr, sehr schwer, vielleicht sogar unmöglich, dieses Misstrauen, was gesät wurde, wieder zu beseitigen. Und die Bibel sagt, das ist uns passiert. Und weil wir im Herzen Gott nicht wirklich vertrauen können, dass er uns liebt, Deshalb geben wir uns Gott nicht wirklich hin. Deshalb gibt es immer wieder diese Hemmungen. Wir können nicht glauben, dass Gott wirklich ein guter Vater ist. Und es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die arbeiten sich zu Tode, nur um es sich selbst beweisen zu können. Aber im Kern trauen sie Gott nicht zu, dass er ihnen Selbstbewusstsein gibt. Dass er ihnen Bedeutung beimisst. Wie viele Menschen opfern sich auf für Familie, lieben ihre Kinder mehr als alles andere und vernachlässigen sogar Gott dabei, weil sie ihm nicht zutrauen, dass er auch ihre tiefsten Bedürfnisse stillen kann. Wir vertrauen Gott nicht und wegen dieser Lüge haben wir Menschen so viele Probleme. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, im Neuen Testament steht doch, dass Sünde bedeutet, die Gebote zu missachten. Wie lautete das einzigste Gebot im Paradies, ist nicht von diesem Baum. Und die ersten Menschen haben dieses Gebot missachtet und die Lüge kam in die Welt und veränderte etwas. Dieses Misstrauen Gott gegenüber verändert etwas in uns. Das zweite ist, was ist das Wesen der Sünde? Schauen wir uns den Vers 4 an. Die Schlange sagt, Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das Wesen der Sünde hat immer eins in unserem Leben vor, dass wir uns an die Stelle Gottes setzen. Das ist das Wesen, die Essenz der Sünde. Wir wollen nicht um Gott kreisen, wir wollen um uns selber kreisen. Wir wollen Gottes Kontrolle für uns. Wir wollen unser Leben auf uns selbst konzentrieren. Anstatt Gott Zentrum unseres Lebens sein zu lassen, wollen wir selber das Zentrum sein. Ich will für mich sagen, was richtig und was falsch ist. Ich will, dass sich alles um mich selbst dreht und nicht um die Herrlichkeit Gottes oder was ihm gefällt. Und deshalb sprechen wir so viel von dieser Ich-Bezogenheit, statt dieser Gottzentriertheit. Und es gibt keinen anderen, der das besser beschrieben hat als Martin Luther in seinen Vorlesungen über den Römerbrief. Und Luther sagt Folgendes über diese menschliche Natur, nachdem die Sünde, diese Lüge, nicht nur bei Adam und Eva, sondern in unsere Herzen hineingekommen ist. Luther schreibt, unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief auf sich selbst hin verkrümmt, dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, jene Gaben zu erlangen, sondern dass auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig, verkrümmt und verkehrt sind. Und Luther beschreibt es hier, finde ich, zwar mit altmodischen Worten, aber doch sehr, sehr deutlich. Er beschreibt, was Ich-Bezogenheit, was Egoismus wirklich bedeutet. Und er sagt, unsere Natur ist so tief in sich selbst verbogen, so sehr egoistisch, dass du die nicht einfach davon lösen kannst. Wisst ihr, und wenn wir an Egoismus denken oder an Ich-Bezogenheit, also ich weiß nicht, was du in dem Augenblick denkst, vielleicht denkst du an deinen Ehepartner, der vielleicht in deinen Augen gerade sehr egoistisch ist, oder du hast bestimmte Personen im Blick, wo du sagst, ja, das ist ein Diktator, das ist ein Tyrann und das ist wirklich Egoismus. Vielleicht denkst du aber auch an deinen Nachbarn. Aber Luther sagt, hey, dieser Egoismus, diese Ich-Bezogenheit steckt in jedem von uns. Und diese Ich-Bezogenheit motiviert Menschen, nicht nur schreckliche Dinge zu tun, Gräueltaten, sondern diese Ich-Bezogenheit motiviert Menschen auch, extrem gut zu sein. Ich mache das ja nur für meine Kinder. Ich mache das ja nur für die Familie. Und manchmal ist diese Form von Gutsein eine Form von Kontrolle über Kinder, über die Familie. Eine Form von, wie ich mir selbst Bedeutung beimesse. Und du merkst überhaupt nicht, du nimmst überhaupt nicht wahr, dass du es gar nicht aus Liebe tust, sondern nur, um Kontrolle auszuüben. Nur, um andere Menschen zu manipulieren. Nur aus dem Grund heraus, weil du dann selbst Bedeutung hast. Wisst ihr, nicht nur die Menschen sind egoistisch und ich-bezogen, die böse Dinge tun. Auch unser Gutsein kann sehr böse sein und sehr egoistisch sein. Du kannst einer alten Dame helfen, über die Straße zu kommen, und du tust es null wegen dieser alten Dame. Du tust es nur für dich, weil du gesehen werden möchtest und wahrgenommen werden möchtest als ein Mensch, der sich so hingebungsvoll um andere Menschen kümmert. Und überhaupt, Religion kann so sehr ich-bezogen sein. Es gibt etwas, was ich als Pastor nicht selten erlebe. Viele kommen zu mir und sagen, Mensch Thomas, es ist wirklich so schwer, ein guter Christ zu sein. Weißt du, ich bin schon so lange Christ und ich bete und ich unterstütze meine Gemeinde finanziell und ich arbeite mit. Aber weißt du, wenn ich mir das Ergebnis anschaue, dann muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden. Ich tue so viel, aber das, was am Ende rauskommt, wenn ich ehrlich bin, das gefällt mir nicht ganz. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wisst ihr, und dann stellt sich mir die Frage, lebst du mit Gott nur, weil du ein gutes Ergebnis haben möchtest? Tust du das alles mit Jesus und mit Gott und mit Gemeinde nur, weil du an das Resultat denkst? Ich werde nie vergessen, wie ein Pastor mal auf mich zukam und sagte, Thomas, Gott findest du erst dann, wenn es dir nicht mehr darum geht, dass es dir besser geht, sondern wenn du Gott suchst, einfach aus dem Grund, weil du ihn liebst. Und merkt ihr, das ist dieser Egoismus, den es bei uns allen gibt. Und dieser Egoismus durchdringt alles. Das ist das Wesen der Sünde, das darin besteht, dass wir uns an die Stelle Gottes setzen. Dass wir letztlich unser eigener Retter, unser eigener Herr sind. Aber letztlich benutzen wir nur andere Menschen für unsere eigenen Zwecke. Das nächste ist, was sind die Auswirkungen der Sünde, wenn man sich diesen Bibeltext, den wir am Anfang gelesen haben, einfach mal so in Ruhe anschaut, dann stellt man fest, es gehen plötzlich die Beziehungen kaputt. Es kommt zu einem Zusammenbruch aller Beziehungen. In dem Moment, in der die Frau und der Mann sündigen, in dem sie Gott nicht vertrauen, passiert was? Sie schämen sich, nackt zu sein. Sie können es nicht mehr ertragen, diese Transparenz. Bevor sie sündigten, störte sie das alles überhaupt nicht. Selbstzentriertheit, Egoismus zerstört Beziehung und diese Beziehung zu Gott. Als sie Gott bemerkten, wie er im Garten spazieren ging, versteckten sie sich. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an die Hölle, ich glaube nicht an Sünde. Und du warst bisher sehr geduldig mit der Predigt und hast gedacht, hey, wann kommt er endlich zu seinem Ende? Aber ich möchte dich fragen, wie kommt es eigentlich, dass alle Menschen so dieses Gefühl von Verurteilung in ihrem Leben kennen? Dieses Gefühl von einer Stimme, die dich immer wieder als Betrüger tituliert und die sagt, hey, das ist falsch, was du getan hast. Diese Stimmen kennt jeder Mensch. Und die Bibel sagt, hey, wenn du diese Stimme hörst, dann hat es damit zu tun, dass du dich von deinem Schöpfer entfremdet hast. Dass du angefangen hast, ihm zu misstrauen und dass du auf diesem Weg unterwegs bist, immer mehr dein eigenes Leben zu bauen, immer mehr an dich selber zu denken. Und die Auswirkungen davon sind, dass du dich natürlich von Gott entfernst, aber die anderen Auswirkungen sind die, dass Beziehungen um dich herum wirklich Schritt für Schritt sukzessive zerbrechen. Und was ich so fantastisch finde, ist, keine andere Religion der Welt spricht so direkt über das Problem der Sünde wie das Christentum. Andere Religionen thematisieren Sünde auch und sagen, okay, es gibt sie, also bemühe dich, ein gutes Leben zu führen, streng dich an und hoffe, dass Gott irgendwann einmal sagt, hey, du hast so viel Gutes getan und deshalb werde ich dich segnen. Und im Christentum begegnet uns ein Gott, der nicht nur sagt, hey, das ist die Wurzel der Sünde und das ist das Wesen von Sünde und das ist alles total verstrickt und deine ganze Natur ist so und die Auswirkungen sind gravierend. Nicht nur in der Art und Weise, wenn du Böses tust, sondern auch damit, wenn du Gutes tust, sondern wir begegnen einem Gott, der uns auch hilft, und das ist der letzte Punkt, der uns hilft, mit diesem Problem Sünde nicht nur umzugehen, sondern tatsächlich eine Lösung zu finden. Und jetzt kommt hier eine Szene, die auf den Rest der Bibel hinzeigt. Vers 9, aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Gott taucht plötzlich auf und sagt, hey, wo bist du? Natürlich wusste Gott das. Er ist der Schöpfer des Universums. Er wusste, wo die ersten Menschen waren. Er wusste, dass sie sich hinter einem Baum versteckten und trotz alledem taucht Gott auf und er stellt zunächst einmal Fragen. Warum stellt Gott diese Frage? Und wenn man weiterliest, dann entdecken wir sogar noch eine ganze Reihe von Fragen. Und die erste Frage, wo bist du, beinhaltet auch diese Frage, hey, warum versteckst du dich? Und die richtige Antwort wäre gewesen, ich habe mich versteckt, weil ich gesündigt habe. Wisst ihr, und das ist so, auch in unserem Leben wäre manchmal die richtige Antwort, ja, ich habe mich versteckt, weil ich missgebaut habe. Ja, ich habe mich isoliert, weil ich wirklich etwas falsch gemacht habe, weil ich lieblos war, weil ich nicht auf meine Frau gehört habe, weil ich nicht auf andere gehört habe, weil ich Dinge wirklich falsch gemacht habe. Aber die Antwort, die kam, lautete: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Weil ich mich schäme und nicht, weil ich gesündigt habe. Und Gott fragt, er fragt weiter: Warum schämst du dich? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und auch hier wäre die richtige Antwort gewesen: Ja. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort des Mannes ist: Hey, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dazu gebracht. Und die Antwort der Frau ist: Die Schlange hat mich dazu gebracht. Und was Gott hier tut, ist, finde ich, unglaublich. Gott taucht auf, nicht mit Gericht und Feuer. Gott geht in diesem Garten spazieren und Gott stellt Fragen. Gott sieht, dass Menschen hier alles vermasselt haben und er begegnet ihnen mit Liebe und Empathie. Er hält keinen langen Vortrag. Sag mal, was seid ihr bloß für Persönlichkeiten? Was seid ihr bloß für Borderliner? Das macht er nicht. Er versucht, die Menschen aus dieser Phase der Verleugnung herauszuholen. Er verurteilt nicht. Er kommt in Liebe und Sympathie. Und wenn du die Bibel so weit gelesen hast, bis hierhin, und wir sind ja immer noch am Anfang, dann hast du einen Vorgeschmack davon, wie Gott ist. Dann hast du einen Vorgeschmack davon, was Gott in Jesus Christus getan hat. Jesus Christus taucht in dieser Welt auf, um das, was die Schlange kaputt gemacht hat, wieder umzukehren und das Paradies wiederherzustellen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich in der Bibel lese, dass es diesen ersten Adam gegeben hat und den zweiten Adam. Kennt ihr das? Jesus wird beschrieben als der zweite Adam. Da ist der erste Adam, der ein einziges Gebot bekommt. Hey, du darfst alles tun. Du hast so viel Freiheiten. Aber bitte iss nicht von dem einen Baum. Und was tut der erste Mensch mit diesem einen einzigen Gebot? Er stellt sich dagegen und die Sünde kommt in diese Welt. Und der zweite Adam, Jesus, bekommt auch einen Befehl, ein Gebot. Lass dich an dieses Holz, an diesen Baum, an dieses Kreuz schlagen und sei dir sicher, es wird dich töten. Und dieser Jesus sagt: Ja, ich mache das. Und wie durch den ersten Adam die Sünde in die Welt kam, ist durch den zweiten Adam etwas passiert, was die Sünde der Welt identifiziert hat, was die Sünde dieser Welt enttarnt hat und was uns Menschen heute im 21. Jahrhundert helfen kann, dass wir die Lösung entdecken für das, was Sünde bedeutet. Wisst ihr, Sünde ist viel schlimmer, als du denkst. Sünde bedeutet, dass du viel beschädigter bist, als du dir jemals mit deinen Gedanken, mit deiner Fantasie vorstellen kannst. Aber Jesus bedeutet, dass du geliebter bist, als du jemals in der Lage wärst, das fassen zu können. Und stellt euch mal die Frage, stell dir vor, du hast Misstrauen gegenüber deinem Ehepartner, gegenüber deinen Kindern. Da ist wirklich Misstrauen. Und wenn das Wesen und die Wurzel der Sünde ist, dann möchte ich dich fragen: Hey, kannst du das einfach so verändern? Kannst du dir selber einfach sagen: Nein, ich möchte jetzt nicht mehr misstrauisch sein, meinem Mann gegenüber, meinen Kindern gegenüber? Du wirst feststellen: Hey, dieses Misstrauen, das wächst wie ein Geschwür und es wird stärker und es macht dich kaputt. Und egal, wie sehr du dir sagst, ich möchte nicht misstrauisch sein, dieses Misstrauen ist stärker. Und jetzt stell dir Jesus vor, der auch einen einzigen Befehl kam: Geh an dieses Holz, lass dich an diesen Balken aufhängen und stirb für die Sünden der Welt, der Menschen. Und Jesus hat es getan. Er ist für jede einzelne Sünde, für jede einzelne grausame Tat gestorben. Und nicht nur für jede grausame Tat, sondern auch für jede Form von grausamem Denken. Denn die Bibel sagt, hey, das fängt in deinem Herzen an. Du kannst noch nicht einmal etwas getan haben, aber in deinem Herzen. Ich rede nicht davon, dass du Gedanken hast, sondern in deinem Herzen triffst du Entscheidungen. Und zwischen der Entscheidung deines Herzens und der Tatsache, dass du tatsächlich etwas tust, passt noch nicht einmal ein Blatt Papier. Und wenn du jetzt auf diesen Jesus schaust, der für dich gestorben ist, der für dich sich an dieses Kreuz hat nageln lassen, dann siehst du, dass da kein Gott ist, der dich klein halten will. Dann siehst du einen Gott dahinter, der nicht sagt, ich möchte dir Dinge vorenthalten mit meinen Geboten, mit dem, was ich dir sage über Ehe, über Leben und über alle möglichen Bereiche, mit denen unser Leben nun mal verwoben ist. Dann haben wir es mit einem Gott zu tun, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und je mehr wir in unserem Leben auf Jesus schauen, wie er an diesem Kreuz hängt, umso mehr wirst du entdecken, dass diese Liebe tatsächlich etwas tut in deinem Herzen. Und dass du auf einmal spürst, hey, Gott ist anders. Und selbst wenn ich alles verlieren würde, morgen an einem Tag, so weiß ich, dass dieser Gott mich niemals hängen lassen würde. Und du spürst, je länger du mit Jesus unterwegs bist, wie dieses Misstrauen auf einmal kleiner und kleiner wird. Aber spürst du, was Sünde bedeutet? Sünde bedeutet nicht einfach nur, dass Menschen etwas falsch machen. Wenn du das denkst, dann gehörst du wahrscheinlich zu denjenigen, die die Gemeinde und die gesamte Welt einteilen in die Bösen und die Guten und in die Frommen und in die weniger Frommen. Aber wenn du weißt, dass Sünde bedeutet, Gott nicht zu gehorchen. Wenn Sünde bedeutet, dass du Gott nicht wirklich vertraust, dass du nicht damit rechnest, dass er dir in deinem Job hilft, in deinem Leben hilft, dass deine Ehe gerettet wird, dass du dich selber annehmen kannst. Wenn du das nicht wirklich glaubst, dann wird dieses Misstrauen immer weiter wachsen. Aber wenn du auf Jesus schaust, dann glaube ich, dann wird dieses Misstrauen heilen. Und du wirst nicht mehr zu den Menschen gehören, die diese Welt aufteilen. Denn wenn du so Sünde verstehst, wenn wir so Sünde verstehen, dann merken wir, hey, wir vertrauen doch Gott alle nicht. In der Not. Wir tun es alle nicht. Und wir haben alle nötig, dass wir auf Jesus schauen und Jesus bitten, heile du unser Herz. Schenk, dass deine Liebe, die vom Kreuz herabstrahlt, mein Herz wirklich verändert. Und ich bin mir sicher, dass Jesus das tun wird. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich würde mir so gern wünschen, dass so ein Ruck durch unsere Reihen und durch unsere fromme Szene geht und dass wir aufhören zu denken, Sünde hat nur etwas damit zu tun, dass Menschen sich falsch verhalten, sondern Sünde fängt viel, viel weiter vorne an. In der Art und Weise, wie wir über dich denken, ob wir dir vertrauen. Herr, und lass uns als Gemeinde eine Gemeinde sein, die an dieser Stelle versteht, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir müssen uns nicht alle mögen. Wir müssen nicht alle das Gefühl haben, boah, wir sind wirklich eine Mannschaft. Aber lass uns an dieser Stelle loyal zueinander stehen, dass wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen und spüren, wir sind alles Sünder. Und wir alle vertrauen Gott nicht in den schwierigen Momenten unseres Lebens. Und lass uns alle Menschen sein, die sich gegenseitig helfen, auf Jesus zu schauen, die sich gegenseitig helfen, sich aufzurichten, sich zu stützen und die sich dabei helfen, diese Liebe von Jesus immer mehr zu erfassen. Und das bete ich in deinem Namen. Amen. Jesus, manchmal lesen wir in der Bibel solche Verse, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann fragen wir uns, hast du das wirklich getan, wenn wir diese Welt schauen? Und vielleicht hast du es wirklich getan, aber diese Lüge, dass Gott sich doch nicht so sehr um uns kümmert, dass er uns irgendwie doch nicht so sehr liebt, vielleicht sitzt die tiefer in unseren Herzen, als wir das denken. Und vielleicht sind die Auswirkungen dieser Lüge viel gravierender, als wir alle miteinander ahnen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst. Und dass du heute Karfreitag nutzt, um uns wirklich auch nochmal zu zeigen, hey, ich bin nicht umsonst für euch gestorben. Ich bin gestorben, damit ihr wirklich seht, dass Gott euch liebt. Ich bin gestorben, damit ihr wirklich versteht, dass da ein Gott ist, der sich uns in Liebe und Empathie nährt. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.